Ja, ums Jammern soll es gehen. Und noch einmal um Jakobus, Kapitel 5, die Verse 7 bis 12. Da sagt Jakobus: Meine Brüder und Schwestern, wartet geduldig, bis der Herr kommt. Muss nicht auch der Bauer mit viel Geduld abwarten, bis er die Ernte einfahren kann? Er weiß, dass die Saat dazu den Herbstregen und den Frühlingsregen braucht. Auch ihr müsst geduldig sein und dürft nicht mutlos werden, denn der Herr kommt bald. Klagt nicht übereinander, liebe Brüder und Schwestern, sonst wird Gott euch verurteilen. Bedenkt, der Richter steht schon vor der Tür. Nehmt euch ein Beispiel an den Propheten, die im Auftrag des Herrn gesprochen haben. Wie vorbildlich und mit welcher Geduld haben sie alle Leiden ertragen. Menschen, die so standhaft waren, sind wirklich glücklich zu nennen. Denkt doch nur an Hiob. Ihr habt alle schon gehört, wie geduldig er sein Leiden ertragen hat. Und ihr wisst, dass der Herr in seiner Barmherzigkeit und Liebe alles zu einem guten Ende führte. Um eines möchte ich euch vor allem noch bitten, meine Brüder und Schwestern, schwört nicht, weder beim Himmel noch bei der Erde noch bei sonst etwas. Wenn ihr Ja sagt, dann muss man sich darauf verlassen können, und wenn ihr Nein sagt, dann steht auch dazu. Sonst müsst ihr euch vor Gottes Gericht dafür verantworten. Also, immer nur jammern, ist das die Devise. Also ich bin ganz froh über die kleine Umfrage. Also wie viel Prozent war das nochmal? Ja, also es war nicht so hoch. Also das ist ja schon mal ganz ermutigend. Ja. Immer nur jammern, also das kann es nicht sein. Und auch Jakobus spricht natürlich in eine besondere Situation hinein. Das mag jetzt nicht eins zu eins unsere Situation sein, wobei ich fürchte, es wird auch heute nicht weniger gejammert, als damals gejammert worden ist. Vielleicht wird auch nicht mehr gejammert, als damals gejammert worden ist. Aber ich denke, einiges, was Jakobus hier sagt, das kann uns in unserer Situation auf jeden Fall als Gemeinde, aber auch ganz persönlich in unserem Christsein helfen. Mein erster Punkt ist, überschrieben mit Hoffnungsträger. Ich habe drei Punkte, die alle so ein bisschen Wortspielerei mit dem Wort tragen zu tun haben. Hoffnungsträger ist das erste Wort, das zweite wird sein unerträglich. Und da mag man an Situationen oder an Menschen denken. Und das letzte wird sein tragfähig. Das sollen unsere Worte sein. Aber fangen wir an mal bei diesem ersten Stichwort Hoffnungsträger. Jakobus sagt, meine Brüder und Schwestern, wartet geduldig, bis der Herr kommt. Muss nicht auch der Bauer mit viel Geduld abwarten, bis er die Ernte einfahren kann. Geduldig warten. Das ist kein Platz für Jammern. Wobei Jammern, wie gesagt, ist damals schon worden, zur Zeit Jakobus. Heute wird gejammert. Ich erinnere mal kurz an die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Sind viele Lieder entstanden in dieser Zeit, 1618 bis 1648, ein Krieg, der ganz Deutschland überzogen hat. Und da hat mitten in diesem Krieg, 1641, hat einer gedichtet, ein gewisser Georg Neumark. Georg Neumark, 1641, und da war er gerade mal 20 Jahre alt, dieser Georg Neumark, und hatte ein furchtbares Erlebnis. Er war dabei, sozusagen sein Studium anzutreten, war in einer Reisegruppe unterwegs und dann ist er unter die Räuber gefallen und man hat ihn ausgeraubt. Alles das, was er sozusagen fürs Studium gespart hatte, war weg. Und dann hat er gedichtet: Was helfen uns die schweren Sorgen, was hilft uns unser Weh und Ach? Was hilft es, dass wir alle Morgen beseufzen unser Ungemach? Ja, das hat er so gedichtet. Das waren offensichtlich die Fragen, die haben ihn ganz konkret beschäftigt, muss ich das vorstellen. Ja, du bist 20, du hast irgendwie gedacht, boah, jetzt geht das Studium los, du hattest gespart oder die Eltern hatten gespart und jetzt ist alles weg, ausgeraubt. Was helfen uns die schweren Sorgen? Und dann gibt er selber eine Antwort in diesem Lied, was er dann gedichtet hat. wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit. Ja? Jammern hilft nicht. Weiß nicht, wer es erkannt hat, welches Lied das ist, steht im Gesangbuch 369. Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Ja, 369, kann man nochmal nachlesen, hat der 20-jährige Georg Neumark gedichtet, nachdem er ausgeraubt worden ist. Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn. Also, das heißt, als Christen, als Gemeinde sind wir Hoffnungsträger. Hoffnungsträger, keine Jammerlappen. Und Jakobus warnt eben davor, ins Jammern zu verfallen. Er hat ein Bild vor Augen, das Bild des Bauern. Und er sagt, gut, der Bauer, der braucht Geduld. Ja, das hilft nichts, wenn er jammert. Dadurch wird die Saat nicht schneller aufgehen. Dadurch wird er seine Ernte nicht früher einbringen. Es braucht einfach Zeit. Es braucht Geduld. Bauern jammern nicht, Bauern hoffen auf eine gute, wenn nicht sogar eine reiche Ernte. Adventszeit ist Hoffnungszeit. Es ist keine Zeit des Jammerns. Adventszeit ist Hoffnungszeit und Hoffnungslosigkeit passt eben nicht zur Gemeinde und passt eben auch nicht zum Christsein. Das ist mal wieder so heute Morgen, dass uns Jakobus zwei Lebenswege vorlegt. Zwei Wege, die wir einschlagen können. Da ist der Weg des Jammers oder der Weg der Hoffnung. Und das mag sich schon früh am Morgen entscheiden. Das kenne ich auch, dass ich schon am Morgen sozusagen den Weg einschlage und sage, das wird heute wird so ein Tag des Jammers oder ein Tag der Hoffnung. Ja, das entscheidet sich manchmal schon ganz früh am Morgen, welchen Weg ich mit meinem Tag einschlage. Jakobus sagt, meine Brüder und Schwestern, wartet geduldig, bis der Herr kommt, muss nicht auch der Bauer mit viel Geduld abwarten, bis er die Ernte einfahren kann. Er weiß, dass die Saat dazu den Herbstregen und den Frühlingsregen braucht. Auch ihr müsst geduldig sein und dürft nicht mutlos werden, denn der Herr kommt bald. Jakobus hat ganz offensichtlich in dieser Naherwartung gelebt. Über die wird auch immer wieder viel gesprochen. Die Naherwartung der ersten Christen. Jakobus hat offensichtlich in dieser Naherwartung gelebt, dass er sozusagen damit gerechnet hat, jederzeit könnte Jesus jetzt ums Eck kommen. Ja, das hat so ein bisschen unserem blauen Monster crazy gefehlt. Diese Erwartungshaltung, jeden Moment könnte doch die Pizza ums Eck kommen. Ich bleibe noch, ich habe noch diese Geduld, bringe ich noch auf und dann kommt sie, die Pizza. Und dann verhungert er auch nicht. Ja, das war so diese Erwartung, jeden Moment meines Lebens könnte Jesus ums Eck kommen und das Blatt wenden. Ich glaube, das hat auch Georg Neumark gespürt. Jeden Moment meines Lebens kann Gott doch dieses Blatt wieder wenden. Ich fasse das mal so zusammen unter diesem Stichwort Hoffnungsträger. Gott sieht in uns die Hoffnungsträger inmitten einer hoffnungslosen Welt. Ich könnte es auch anders sagen. Ich glaube, dass wir als Gemeinde, als Christen aufgerufen sind, so als die Geduldserprobten, ja, in einer ungeduldigen Welt, dieser Welt zu zeigen, wir können warten. Wir wissen auch, auf wen wir warten. Wir haben wirklich begründete Hoffnung. Wir warten eben auf diesen Jesus Christus, von dem uns die Bibel erzählt. Ich weiß auch, und ich gehöre ja auch zu denen, die jammern, Hoffnung kann schwinden. Und das kann unterschiedliche Ursachen haben. Ja, es kann sein, Krankheitszeiten, wer krank ist für längere Zeit, da mag die Hoffnung schwinden und da verliert man die Geduld. Vielleicht auch Geldsorgen, ja, dass man die Hoffnung verliert, wieder aus Schulden herauszukommen, weil sie sich von Monat zu Monat irgendwie noch vermehren. Oder wer in einer kaputten Beziehung lebt und sich die Kinder vielleicht über Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre nicht gemeldet haben, kann man die Hoffnung verlieren, dass es wieder gut wird. Wer in der Gemeinde gekränkt worden ist, Ja, wie schnell kann man die Hoffnung verlieren, ja? Dass alles wieder gut wird. Und dann kann es eben passieren, dass wir nicht nur die Hoffnung verlieren, sondern eben auch die Geduld verlieren und dann eben auch die Geduld mit unseren Mitmenschen oder auch unseren Mitchristen verlieren. Das hat ja Jakobus vor Augen. Spricht ja zunächst mal die Gemeinde an, spricht zunächst mal die Mitchristen an. Und das ist jetzt mein zweiter Punkt, unerträglich. Da sagt er in Vers 9, klagt nicht übereinander, liebe Brüder und Schwestern, sonst wird Gott euch verurteilen. Bedenkt, der Richter steht schon vor der Tür. Ja, wer keine Hoffnung hat, der klagt und schlimmer noch, der klagt nicht nur, sondern der klagt an. Wenn die Hoffnung schwindet und die Ungeduld wächst, dann suchen wir die Schuld gerne beim anderen. Ich habe Hunger und ich will und kann nicht länger warten. Ja, das kommt mir jedenfalls vor, schon wie 2 Stunden und die trödelt doch nur rum. Diese trödelsüße Muckli oder wer auch immer es sein mag. Wie schnell sind plötzlich die Vorwürfe da, wie schnell sind die Klagen, die Anklagen da. Klagt nicht übereinander. Ich hatte letztens schon mal darauf hingewiesen, dieser Jakobus war ja Leiter der Jerusalemer Gemeinde. Er war auch der Bruder Jesu gewesen, hatte also eine ganz herausragende Stellung und wusste offensichtlich nur zu gut, wie es in einer Gemeinde zugehen kann, auch in der Gemeinde zugeht, wo man Geduld verloren hat und vor allem auch die Geduld miteinander oder füreinander verloren hat. Und da gibt es dann verschiedene Konstellationen, ja, dass man sagt, also man hat keine Geduld mehr mit Mitarbeitern oder andersrum, keine Geduld mehr mit der Gemeindeleitung, hat keine Geduld mehr, weil man sich irgendwo Erfolge oder wie auch immer erhofft hat. Wie auch immer, ja, man verliert die Geduld mit dem anderen und dann fällt man ins Jammern, ins Klagen, ins Anklagen. So eine Abfolge. Und Jakobus hatte Gemeinde vor Augen, dass auch in seiner Gemeinde eben das in der Luft lag, ja, dass man die Geduld miteinander verliert und dass dann dicke Luft herrschte. Man kann übrigens nur das gesagt, diesen Vers, also klagt nicht übereinander, den könnte man auch übersetzen, ärgert euch nicht übereinander. Manche Übersetzungen übersetzen es eben auf diese Weise, ärgert euch nicht übereinander. Das ist natürlich eine andere Form, ja, dann redet man da nicht drüber, aber innen drin, ja, da ist ganz viel Ärger drin. Macht's auch nicht besser. Ja. Vielleicht hat Jakobus eine konkrete Situation vor Augen gehabt, so wie sie in der Apostelgeschichte auch geschildert wird. Ist ja ganz gut, dass wir auch mal hineinschauen können in die einzelnen Gemeinden. In Apostelgeschichte Kapitel 6, da hat Lukas uns, gibt uns so einen Einblick in die Jerusalemer Gemeinde, also in die Gemeinde des Jakobus. Und ist ganz interessant, was er da berichtet. Da heißt es, Apostelgeschichte, Kapitel 6, Vers 1, die Gemeinde wuchs und die Zahl der Jünger und Jüngerinnen wurde immer größer. Mal so Klammer auf, ja, das war also offensichtlich eine ganz erfolgreiche Gemeinde, ja. Also die hatte, sah wirklich Wachstum. Und dann schreibt Lukas weiter, da kam es um eben diese Zeit zu einem Streit zwischen den griechisch sprechenden Juden in der Gemeinde und denen mit hebräischer Muttersprache. Die griechische Gruppe beschwerte sich darüber, dass ihre Witwen bei der täglichen Verteilung von Lebensmitteln benachteiligt würden. Das wird nicht weiter ausgemalt, aber das kann sich ja jeder so ein bisschen ausmalen, wie das ist, wenn da so 2 Gruppen sind und die eine fühlt sich der anderen Gruppe gegenüber benachteiligt. Ja, und das könnte ich mir vorstellen, dass das so ein Stück weit die Situation war, die ein Jakobus, als er diesen Brief geschrieben hat, so vor Augen hatte. Wie die dann miteinander in Streit lagen und geklagt und dann angeklagt haben. Ja? Ging es auch ums Essen, ja? Wie bei der Pizza eben. Wir kriegen immer nur die kleineren Teile ab, ja? Auch nicht den großen Teil. Wir erfahren so ein bisschen, wie die Gemeinde damit umgegangen ist. Das heißt dann, dass 7 sogenannte Armenpfleger in der Gemeinde eingesetzt worden sind. Wie genau sie das dann gelöst haben, das Problem erfahren wir nicht. interessant ist vielleicht noch, die sieben, die wurden ausgewählt, weil man gesagt hatte, das waren Leute, die einen guten Ruf in der Gemeinde hatten, die von Gottes Geist erfüllt waren und die als weise galten. Auf jeden Fall wird deutlich, dieses Übereinanderklagen, dieses gegenseitig sich anklagen, passt nicht in die Gemeinde Gottes. Jakobus hat sicherlich auch das gekannt, was Jesus in der Bergpredigt dazu gesagt hat. Matthäus 7, Vers 1, verurteilt nicht andere, damit Gott euch nicht verurteilt, denn euer Urteil wird auf euch zurückfallen und ihr werdet mit demselben Maß gemessen werden, das ihr bei anderen anlegt. Ja, wenn ihr mit anderen ungeduldig seid, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn andere auch mit euch ungeduldig sind. Und dann gibt Jakobus uns Vorbilder an die Hand. Im Kampf gegen das Jammern. Ja, und das ist offensichtlich ein Kampf, dass Gott uns ja hineingestellt hat in diese Welt als Hoffnungsträger. Das ist ja unser Kennzeichen als Christen und als Gemeinde. Und dann darf man sich ja nicht wundern, wo sozusagen der Feind Gottes, der Feind auch der Gemeinde, uns sozusagen angreift. Es wird genau an diesem Punkt sein, dass wir von außen gesehen werden, doch als letztlich ungeduldige Leute, und dass wir genau an dem Punkt, wo wir eigentlich Hoffnungsträger sein sollten, immer wieder wahrgenommen werden als Leute, die auch nur jammern. Und ja, da greife ich mir auch an meine Nase. Und darum gibt uns Jakobus hier ganz pointiert Vorbilder an die Hand und sagt dann auch, nehmt euch ein Beispiel an den Propheten, die im Auftrag des Herrn gesprochen haben, wie vorbildlich und mit welcher Geduld haben sie alle Leiden ertragen. Menschen, die so standhaft waren, sind wirklich glücklich zu nennen. Denkt doch nur an Hiob. Ihr habt alle schon gehört, wie geduldig er sein Leiden ertragen hat. Und ihr wisst, dass der Herr in seiner Barmherzigkeit und Liebe alles zu einem guten Ende führte. Also er gibt uns Vorbilder an die Hand. Wir haben vorhin schon einen Text gehört von Paulus, ja. Und das, was der da schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, also ich sag mal, boah, also da hätte er eine Menge Grund gehabt zu jammern, aber er jammert nicht, ja. Wie können wir frei werden, das ist meine Frage, wie können wir frei werden von dem Hang, ständig nach dem Schuldigen Ausschau halten zu müssen? Und da weist uns Jakobus eben auf solche Gestalten hin, wie Hiob, wie die Propheten, können auf Paulus hinweisen. Und im Blick auf Hiob, da kann man das sehr gut greifen, dass er eben, weil er eben weiter sagt, schaut auf den Ausgang der Hiobsgeschichte. Jakobus schreibt dann, ihr wisst, dass der Herr in seiner Barmherzigkeit und Liebe alles zu einem guten Ende führte. Gott hat eingegriffen, ja. Das ist so das Entscheidende, was Hiob sozusagen in allem, was er erlebt hat, und er wurde auch bedrängt eigentlich von seinen Kumpels, von seinen Freunden, die haben ihn eigentlich das Leben schwer gemacht. Die Propheten wurden ja im Grunde genommen auch vom eigenen Volk bedrängt, ja. Und Paulus hat oft genug auch, ja, sich auseinandersetzen müssen mit Gemeinden. Hiob ist der, der sagen kann, ich habe das nochmal mitgebracht, doch nein, ich weiß, dass Gott, mein Anwalt, lebt. Er spricht das letzte Wort hier auf der Erde. Da mag das noch so unerträglich sein, was wir erleben müssen. Da mag es noch so unangenehm sein. Menschen mögen so unangenehm sein, wie auch immer. Hiob hat gewusst, ich weiß, Gott, mein Anwalt, manchmal wird das übersetzt auch mit mein Erlöser lebt. Er spricht das letzte Wort hier auf der Erde. Und das hat ihn sozusagen über alles andere hinwegsehen lassen. Georg Neumark, den ich anfangs erwähnte, der hat auch dann weiter gedichtet in diesem Lied, man halte nur ein wenig Stille und sei doch in sich selbst vergnügt, wie unsers Gottes Gnadenwille, wie sein Allwissenheit es fügt. Gott, der uns sich hat auserwählt, der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt. Ja, das ist so, da denke ich mir, der gute Mann, da war ein junger Mann, der wurde dadurch auch durchgetragen, dass er sagte, Gott weiß doch jetzt, was mir fehlt. Ich habe mein ganzes Geld verloren, Gott weiß darum. Und das hilft mir selbst in dieser unerträglichen Situation auszuhalten, auszuharren. Vorbilder. Ich habe noch ein Vorbild mitgebracht. Ich habe dieser Tage mal begonnen, hier drin zu lesen. Ich weiß nicht, wer das kennt. Das ist ein junger Mann auch, der ohne Arme und ohne Beine auf die Welt gekommen ist. Das muss man sich mal ganz kurz überlegen. Ein Mann ohne Arme und Beine, Sohn eines Pastors. Das wirft vielleicht nochmal Fragen auf. Die englische Ausgabe, das hier ist die Originalausgabe, Life Without Limits, Leben ohne Begrenzungen, ohne Grenzen. Und der junge Mann heißt Nick Vujicic oder so ähnlich jedenfalls ausgesprochen. Gibt's auch auf Deutsch. Und er schreibt so auf diesen ersten Seiten schon, er sagt, ich bin mir bewusst, dass ich für viele Menschen ein Vorbild auch bin. Weil die Leute sehen mich, sehen, dass ich weder Arme noch Beine habe, aber die sehen auch, dass ich voller Hoffnung bin, voller Zuversicht bin. Und die Leute kommen dann relativ schnell zu dem Schluss und sagen, wenn ein junger Mann ohne Arme und ohne Beine glücklich sein kann, dann ist da offensichtlich irgendwie so ein Geheimnis verborgen. Wenn ich das entdecke, dann kann ich vielleicht auch glücklich sein, obwohl mir jetzt nicht unbedingt Arme und Beine fehlen, aber obwohl ich vielleicht feststelle, mir fehlt vielleicht das Geld oder mir fehlt sonst irgendetwas. Und er sagt dann, deshalb merkt er, wie viele Menschen sozusagen sich für sein Lebensgeheimnis, das niemand anderes als Jesus ist, interessieren. Also die jungen Leute, die jetzt sagen, boah, ich bin aber jetzt nicht wirklich groß im Lesen, vielleicht kriegt ihr es trotzdem mal irgendwann in die Hand, aber es gibt auf YouTube ganz nette Ausschnitte, wo er vor jungen Leuten spricht in der Schule, oder es gibt auch ganz interessante kleine Videoclips, wo man sehen kann, dass es für ihn wirklich keine Grenzen gibt. Also er hat schon auf einem Surfbrett gestanden und solcherlei Dinge. Also das kann man sich mal anschauen, macht wirklich Mut, auch mit unerträglichen Lebenssituationen umzugehen und darauf zu vertrauen, ja, Gott hat das letzte Wort. Gott weiß genau, was uns fehlt. Gott weiß genau, dass ihm zwei Arme und zwei Beine fehlen. Logisch. So, ein Lesetipp. Hoffnungsträger sollen wir sein. Es gibt letztlich ja keine unerträgliche Situation für die, die von Jesus Christus getragen werden. Und dann komme ich zum dritten, letzten Punkt, tragfähig nenne ich den mal. Tragfähig. Jakobus sagt, um eines möchte ich euch vor allem noch bitten, wenn ihr Ja sagt, dann muss man sich darauf verlassen können und wenn ihr Nein sagt, dann steht auch dazu. Also das heißt, auch in der Gemeinde ist kein Platz für irgendwelche Beteuerungen, auch für keine Schwüre. Gemeinde ist eben ein Ort der Hoffnung, ein Ort der Hoffnungsträger, und Gemeinde ist auch ein Ort, sage ich mal so, der tragfähigen Worte. Ja? Also da muss man nicht beteuern, ich habe mich doch beeilt und bla bla bla. Wir sollten so miteinander reden, dass das, was wir sagen, eben wirklich so gemeint ist. Es ist letztlich immer eine Frage unserer Aufrichtigkeit. Das ist das Faszinierende ja an Jesus. Ja, der hat Menschen nun wirklich aufgerichtet, wenn er ihnen begegnet ist, und hat sie zur Aufrichtigkeit auch eingeladen. Und die Menschen haben an Jesus schnell begriffen, auf ihn ist Verlass. Wenn Jesus Ja sagt, dann meint er Ja. Wenn Jesus Nein sagt, dann meint er Nein. Das, was Jesus sagt, das ist verlässlich. Auf das kann ich mich verlassen. Warum lese ich in der Bibel? Weil ich der Überzeugung bin, ich kann mich auf das verlassen, was da drin steht. Auf diese Geschichte Gottes mit den Menschen kann ich mich verlassen. Und eben, das soll auch eine Gemeinde prägen. Unseren Umgang miteinander, unser Reden prägen. Wenn die Menschen von außen in unsere Gemeinde kommen, dann sollen sie feststellen, wir sind Leute, die Hoffnungsträger sind. Wir sind Leute, für die es letztlich keine unerträglichen Situationen gibt im Leben. Und die sollen auch sagen können, ja, ich kann mich auf das verlassen, was die da sagen. Das muss man vielleicht nochmal ganz klein, eine kleine Münze packen und sagen, okay, wo wir Absprachen treffen, dann halten wir uns auch daran, ja. Wenn ich sage, ich gehe eine Pizza holen, darfst du wissen, ich hole die wirklich. Und wenn ich sage, ich beeile mich, dann werde ich mich auch wirklich beeilen und ich werde mit der Pizza kommen. Ja, das Absprache. Nur wenn wir unsere Absprachen einhalten, dann wird auch untereinander Vertrauen wachsen. Ja, das hängt ja, wenn wir eine Gemeinde werden wollen, wo andere sich drauf verlassen können, wo sie sagen können, da habe ich Vertrauen zu, was die sagen, braucht es eben schon ganz kleine Münze, dass wir uns an Absprachen halten. Wir hatten jetzt den Weihnachtsmarkt letztes Wochenende. Thomas Meyer-Hockwitz hat es erwähnt. Und da gab es Listen. Und ich muss sagen, es hat wunderbar funktioniert. Ja, bei den Konfirmanden weiß ich, da waren sogar zu viele da. Oder andere haben gesagt, ich habe zwar da eingeschrieben mich für eine Stunde, aber jetzt würde ich gern 2 Stunden da bleiben und helfen. Aber das ist schon ein Luxusproblem sozusagen. Ja. Aber wenn ich mich in Listen eintrage, das muss man auch als Gemeinde sagen, ja, dann gilt das, dann sorge ich auch dafür, dass ich den Termin nicht vergesse und dass ich meine Aufgabe erfülle. Es gibt zum Beispiel auch eine Mitarbeiterliste. Da haben die Mitarbeiter mal unterschrieben, dass sie gesagt haben, wenn denn Mitarbeiterabende sind, dann bin ich dabei. Ist auch eine Frage. Unser Ja, ein Ja, unser Nein, ein Nein. Ja, bei Jesus war das ganz klar und das hat ihn so verlässlich gemacht. Ich glaube auch, dass wir als Gemeinde, also für Gemeindearbeit gilt das, es gilt genauso aber auch für die berufliche Arbeit, für die Familienarbeit, ja, gilt das auch, für die Erziehungsarbeit gilt das, ja. Dass Kinder sich verlassen können, das Ja meiner Eltern ist ein Ja und das Nein meiner Eltern ist ein Nein. Das ist so wichtig, ja, dass Kinder das lernen. Ist auch so wichtig, dass wir als Erwachsene das so beherzigen. Ja? Und dass wir als Gemeinde auch klar eben miteinander, klar und deutlich miteinander reden. Das nochmal so zusammengefasst, Gott will, dass wir als Christen untereinander und auch über unsere Gemeinde hinaus verlässliche und aufrichtige Partner sind. Weil wir nur dann auch auf diesen Jesus glaubwürdig hinweisen, der natürlich verlässlicher ist als wir alle und der aufrichtiger ist als wir alle. Aber wir dürfen uns als Gemeinde und jeder von uns persönlich danach ausstrecken. Ja, das ist für mich immer so ein Weg, den auch Jakobus ja hier aufzeigt, ja, dass ich sagen kann, okay, Gott, ich habe das heute Morgen, vielleicht gehörst du ja auch zu dem, der gesagt hat, ich habe meine Hand gehoben, ich jammere. Auf hohem Niveau. Aber dann gehörst du vielleicht auch zu denen, die auf die Knie gehen vor Gott und sagen, Jesus, ich möchte zum Hoffnungsträger werden. Ich möchte in der Gemeinde zum Hoffnungsträger werden. Ich möchte in meiner Familie zum Hoffnungsträger werden. Ich möchte in meinem Umfeld Hoffnungsträger werden. Vielleicht gehörst du dann auch zu denen, der sagt, ja, ich habe wirklich Unerträgliches im Moment um mich herum. Vielleicht auch Unangenehmes, ja, vielleicht auch unangenehme Menschen um mich herum. Aber ich möchte das beherzigen, Jesus, dass du das letzte Wort hast. Das ist ja, daran will ich festhalten. Und das ist letztlich, dass auch in diesen schwierigsten Situationen meines Lebens, dass du das wenden kannst, so wenden kannst, dass auch durch mein Leben, durch meine widrigen Umstände, durch all das, deine Liebe hindurch scheint. Und vielleicht bist du dann auch auf den Knien und betest dann auch, schenk, dass auch meine Worte tragfähige Worte werden, ja, verlässliche Worte werden, dass ich einer bin, auf den man sich in der Gemeinde verlassen kann, auf den man sich an meinem Arbeitsplatz verlassen kann, in der Familie, in der Ehe, die Kinder sich verlassen können. Also es ist keine Schande, sich gemeldet zu haben. Und schon gar keine Schande, wenn wir dann sagen, wir gehen auf die Knie, wir strecken uns danach aus, dass wir Jesus ähnlicher werden. Das ist echt ein super ermutigendes Buch. Liegt hier vorne dann, falls noch mal einer sich den Autor oder so merken will. Der hat so einen komischen Namen. Aber vielleicht kennen wir auch andere ermutigende Beispiele und Vorbilder, an denen wir uns orientieren können. Vielleicht ist es auch jemand wie Georg Neumark, der schon vor fast 400 Jahren gelebt hat, der uns neu ermutigt, dran zu bleiben, uns auszustrecken nach Jesus Christus. Amen.